Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen. Und ich habe schon eine Frage für euch mitgebracht. Bringt Gebet etwas? Vorsicht, Fangfrage. Also, es gibt durchaus falsche Antworten. Ich sage ja, Gebet bringt etwas, wenn es ein ausdauerndes und anhaltendes Gebet ist. Problem ist für uns oft, dass
Beten, und es ist manchmal so eine Eintagsfliege, ne? Man hat jetzt was vor Augen, man sieht jetzt was, man sieht eine Not bei einem Menschen, man sieht eine Krise und dann fängt man das Gebet an, auch sehr ernsthaft und sagt, ja, jetzt muss ich beten. Aber längere Zeit anzuhalten im Gebet, das ist umkämpft und das ist schwierig. Und wisst ihr, vor was es mir graut? Mir graut es in der großen Krise mit der Ukraine davor, dass wir abstumpfen und es uns nicht mehr bewegt. Lass das jetzt mal 3-4 Wochen gehen. Ist es dann noch ein Thema? Oder sind dann andere Dinge da? Ist wieder Corona da oder sonst irgendwas? Und so geht es nicht nur mit den großen Krisen Ukraine, sondern vielleicht gibt es bei dir Menschen Situationen, für die du betest, aber das ist dann immer nur punktuell, wo du merkst, da ist jetzt was, da ist Not, da brennt es und dann mache ich dieses, ich nenne es mal Feuerwehrgebet. Ich bete jetzt mal für diese Situation. Aber morgen, übermorgen spielt es bei mir keine Rolle mehr. Mit Ausdauer beten, ausharren. Und wir fangen heute an mit einem, naja, eigentlich ist es eine sehr kurze Sache, weil eigentlich nur heute Elia dran ist. Die restlichen Wochen kommt der Markus Liebold und der Simon Rühl, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ich weiß nicht, ob die über Elia predigen werden. Wir werden aber Elia sicherlich nochmal aufgreifen dieses Jahr, weil er ein sehr, sehr wichtiger Prophet ist und sehr oft vorkommt, ne? Auf dem Berg der Verklärung, weil Elia und Mose haben mit Jesus gesprochen. Ich persönlich glaube ja, dass er dazu gerüstet wurde. Dann haben wir später in Offenbarung die beiden Zeugen. Und ich glaube, da steht nicht explizit drin, dass es da um Mose und Elia handelt, die dann nochmal auftreten und viele Wunder tun. Und die Wunder, die sie tun, sind parallel, wie es Mose und Elia auch schon vorher gemacht haben. Das können wir nachlesen. Ich habe letztes Mal in der Predigt einen Vers vorgelesen, wo ein neutestamentlicher Befund war über den Propheten Elia. Und der steht in Jakobus 5, 16. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht mehr auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Was ich das Mutmachende finde an diesem Vers ist, er war von gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Der hatte Angst, können wir übrigens alles schön in der Bibel nachlesen. Ne? Er war mutig, er war mal forsch. Dann hatte er, ich nenne es mal Burnout, wenn man in die Wüste geht zum Sterben. Das Wüste ist ein Platz des Todes in der Bibel, kein Platz der Idylle für Postkarten, sondern da stirbt man. Dann war er ein Mann, der mutig war, der viel erlebt hat und trotzdem auf und ab ging. Und er war von gleichen Bewegungen wie wir. Wir wissen auch nie von einer Berufung des Elia. Da war kein brennender Dornbusch, der trat einfach auf in 1. Könige. Er war einfach da, weil er gebetet hat, Gott gebrauche mich. Da war keine große Berufung, keine Auserwählung, sondern er hat in seinem tiefen Glauben an Gott sich zur Verfügung gestellt. Und er hat gebetet. Und Elia heißt ja, Jahwe ist Gott. Das ist schon ein klares Bekenntnis. In einer Zeit, wo Elia, wo Elia auftritt, der Tischbiter ist irgendein Ort, wir können es heute nicht mehr feststellen, welcher Ort es ist. Es gibt Gerüchte, aber eindeutig ist es nicht. Aber er kommt und er kommt in ganz interessante Zeiten. Und es gibt viele Geschichten über Elia, aber diese eine mit dem Gebet, die liegt mir besonders am Herzen. Zumal wir ja heute Abend auch wieder zusammenkommen wollen und für die Situation in der Ukraine, für die Politiker beten wollen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Und das wollen wir heute Abend wieder 18.30 Uhr hier in diesen heiligen Hallen machen. Wäre schön, wenn ihr kommt, dass wir gemeinsam beten und gemeinsam mit dem Thema ringen. Und hier geht es, ne, in 1. Könige 18, Abvers 41 bis 46. 1. Könige 18, 41 bis 46. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia stieg aber auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder. So siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sagt zu Ahab, spanne und fahre hinab, spanne und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Das ist Glaube. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz vor Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Das ist übrigens noch ein zweites Wunder, das war ein Supersprinter. Ne? Wenn man sein Gewand gegürtet hat, dann ist man gerannt. Also manche sagen ja, Ahab ist nicht wegen dem Schlamm vorangekommen. Nee, man ist gerannt, wenn man sein Gewand hat, man gegürtet und dann konnte man rennen. Und der war dann schneller als der Wagen. Mach mal das, Olympia. Na, also, lasst uns kurz in die Situation Elias hineinschauen. Wir haben schon gehört, Ahab spielt eine Rolle, ist der König vom Nordreich, so circa 935 vor Christus. Kein guter König. Ahab hatte eine schwierige Frau an seiner Seite, die Isebel. Die kam aus dem anderen Land und hatte da gleich ihre Götter mitgebracht. Baal, über den reden wir gleich noch, sie hat angefangen, die Altäre Gottes zu zerstören und ließ die Priester Gottes auch töten. Und diese Isebel, die Tochter des Königs von Sidon, war eine sehr dominante Frau. Also Vorsicht, wenn man heiratet, das gilt für Mann und Frau. Und es ist immer gut mit der gleichen Gesinnung und dem gleichen Glauben. Sie hatte den Ahab auch ziemlich unter der Fuchtel. Ne? Das merken wir dann später, wo der Ahab dann diesen Weinberg will und ihn nicht bekommt, geht er und heult im Bett. Was für ein König, gell? Was für ein Mann. Und dann kommt sie und sagt, ich kümmere mich drum mit Lug und Betrug. Aber das ist schon eine ganz spannende Zeit und es war eine gottlose Zeit im Nordreich. Es endet ja dann irgendwann auch mal mit dem Nordreich. 722 vor Christus wird es von den Assyrern zerstört und weggeführt. Und sie bringt ihren Baal mit. Das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Er hat eine Frau, die heißt Aschera, die ist auch nicht besser. Diese Priester machten rasende Tänze, heute wird man es Rave nennen. Ne? Sie ritzten sich selbst, damit sie bluteten. Es gab manche Ereignisse, da wurden die Priester am Ende sogar getötet, wenn sie sich in Ekstase getanzt hatten. Und dann wurden die Priester zur Opferung des Gottes getötet. Es gab Kinderopfer, man hat Kleinkinder, den Erstgeborenen, verbrannt in so einer Baalstatue, Babys. Das haben uns die Archäologen mittlerweile nachgewiesen. Da gab es lange Propaganda der Bibel. Die Römer haben das Gleiche auch gesagt über die Phönizier, das waren auch Baalsanhänger. Und das ist nachgewiesen. Wir können uns mal Gedanken machen, wo wir heute unsere Kinder opfern, an Medien, an Ideologien, wo wir Kinder abgeben und gar nicht mehr selber für sie verantwortlich sein wollen, aber trotzdem Kinder haben wollen. Und dann gab es kultische Prostitution, das sollte die Fruchtbarkeit fördern. Ne? Junge Frauen, die sich da hingegeben haben, einfach so zu bestimmten Festen, um damit später fruchtbarer zu sein und möglichst mit vielen Männern Koitus zu haben. Und das fanden die Hebräer durchaus attraktiv. Das fanden sie schön. Das Schlimme war zu der Zeit, dass es dann auch noch Vermischungen gab mit dem Jahwe-Kult, also mit dem Kult an den einen wahren Gott. Vermischungen mit Baal, man hat diese Dinge gemacht. Ich denke, das ist dieser Synkretismus auch unserer Zeit. Vermischungen. Man bringt Dinge mit rein, die so gar nicht in der Bibel steht, weil die Bibel gar keine Rolle mehr spielt. Und plötzlich wird da was verehrt, was gar nicht verehrt werden sollte. Plötzlich kommen Gedanken rein, New Age und was weiß ich alles. Ich kann euch nur eins sagen aus der Bibel heraus, Gott ist das ein Gräuel. Ein sehr großer Gräuel. Und Elia ist in dieser Zeit und lässt sich berufen von Gott, da aufzutreten. Elia, Jahwe ist Gott. Das ist ein Bekenntnis, allein schon im Namen. Finde ich interessant. Was ist denn unser Lebensbekenntnis, was wir haben? Für was stehen wir denn ein? Manchmal steht man für einen Fußballclub ein, für eine bestimmte Automarke, für einen bestimmten Grill. Oh, was habe ich da schon diskutiert? Es gibt viele Dinge, für die wir einstehen können. Aber für Gott einstehen. Dazustehen und bereit zu sein. Und Elia ist in der Situation, er tritt auf, ne? Und wir haben da ganz verschiedene Situationen, wo er da kommt, ne? Dann sagt er, dann erlebt er viele Wunder, also dass es nicht regnet. 3,5 Jahre, ne? Bitte bedenkt das immer, es hat 3,5 Jahre nicht geregnet und Elia sagt, da ist ein Geräusch von Rauschen des Regens, gell? Das ist ein tiefer Glaube, dass Gott allmächtig ist. Er erlebt, wie ein Kind wieder aufersteht, ne? Und das auf dem Karmel, was direkt davor kommt, wo er sich alleine gegen 450 Baalspriester stellt. Er ist dort und das Volk schaut zu, wie er sich alleine dem stellt und wartet ab. Ich finde diese Frage, die Elia oben auf diesem Berg stellt, ne, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Es ist die Aufforderung, klar Schiff zu machen. Und dieses, was hinkt ihr auf beiden Seiten, ist im Hebräischen eigentlich ein Hüpfen auf zwei Gabelungen. Ne? So, kennt ihr vielleicht eine 1, 2 oder 3, gab es früher eine Sendung drüber, da musste man auch noch so tun, als ob man es nicht wüsste und irgendwo rumhüpfen. Also ich wäre wahrscheinlich eh rumgehüpft, weil ich es nicht wüsste und hätte mich dann der Mehrheit angeschlossen. Aber der Punkt ist, wo er sagt, was macht ihr da verschiedene Wege? Was versucht ihr auf zwei Wegen unterwegs zu sein, wo doch der eine Weg klar ist? Und vielleicht ist es genau unsere Zeit, in der wir stehen, wo der Weg eigentlich klar ist, was für uns dran ist als Gemeinde. Klar Schiff machen, wir hatten das schon, ne? Dass wir ausfahren können und diese Botschaft des Evangeliums in die Welt tragen dürfen. Oder springen wir immer auf zwei Wegen hin und her? Ne? Falsche Sicherheiten. Wenn wir etwas lernen in diesen Zeiten, ist es doch, dass es gar keine Sicherheit mehr gibt. Wer hätte denn noch vor 4 Wochen gedacht, dass es Krieg in Europa geben könnte? Ich nicht. Ich habe bis zuletzt geglaubt, das macht er nicht. Der kommt nicht, da gibt es Geld und wir haben eine Pipeline gelegt und so weiter und dann gibt es PayPal und da IKEA hat jetzt auch zugemacht in Moskau, das machen die nicht. Aber es ist passiert und wir lernen, es gibt nur einen, auf den wir uns verlassen können, einer, der der wahre Gott ist, einer, der uns wirklich hält und nicht nur hinhält. Und das ist es, um was es geht, was Elia dann auch hier erlebt auf dem Karmel, leg dein Leben ganz in die Hand Gottes. Und vielleicht ist es heute Morgen die Aufforderung an dich, wo springst du auf zwei Wegen hin und her, wo denkst du noch an falsche Sicherheiten und nimmst den einen wahren Gott nicht an. Das ist da was er erlebt und ich möchte euch auch schon spoilern, wie es weitergeht in Kapitel 18, nachdem es dann auch anfängt zu regnen, kommt die Isebel, nur dass wir den Elia so ganzheitlich vor Augen haben und sagt, ich bringe dich um und dann fällt Elia in ein tiefes Loch. Rennt in die Wüste und will sterben. Das kennt die Bibel auch. Ich finde es so schön, dass er ehrlich ist. Also wenn man mal nicht mehr kann, Burnout oder sonst irgendwas, da kann Gott wohl auf damit umgehen. Gott macht ihm übrigens in Kapitel 18 keinen einzigen Vorwurf, sondern versorgt ihn mit dem, was er braucht. Das darf er auch vorher schon erleben bei den Raben, dass Gott versorgt. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Gott versorgt. Und ich sage es mal ganz überspitzt, aber auch deutlich, Gott lässt sich nicht schenken, wenn man sich ihm auch zur Verfügung stellt. Und er ruft es dann in diesem Kapitel, ne? Es wird regnen. Da ist ein Geräusch von Rauschen des Regens. Und da war noch kein Wölkchen zu sehen. 3,5 Jahre hatte es nicht geregnet. 3,5 Jahre war nichts passiert und dann war dieser Moment da. Vielleicht geht es dir ja manchmal ähnlich. Es passiert nichts. Vielleicht dümpelst du so geistlich auch in deinem Leben dahin. Ich wünschte, ich hätte den Glauben vom Samuel, so wie der betet, oder vom Willi, der ist immer so freundlich und ich bin froh, dass ich niemand ins Gesicht hüpfe, wenn ich ihm begegne manchmal. Oder ich merke so, da tut sich nichts in meinem Glauben. Es stagniert fast schon. Ich gehe vielleicht so aus der Reaktion heraus, ich gehe in den Gottesdienst, das gehört halt dazu, weil man hat ja dann doch ein schlechtes Gewissen, wenn man sonntags nicht im Gottesdienst ist. Paulus sagt es mal so schön in 2. Korinther 4, 13, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Er hatte dieses tiefe Vertrauen, diesen tiefen Glauben, weil er auf Gott gesetzt hat und sagt, und darum rede ich. Und er redet nur das, was Gott ihm anvertraut hat. Das war auch die Berufung von Elia. Er hat nicht das gemacht, was er wollte, sondern was Gott wollte. Und es ist diese wunderbare Sache, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Ich habe schon bemerkt, und dabei rede ich nur persönlich über mich, ich rede viel. Manchmal auch ziemlich unnütze Dinge. Ne? Also es gibt manche Sachen, also ich kommentiere gern Fernsehsendungen und so weiter. Und da hat man mich auch schon darauf hingewiesen. Dann sage ich, ist okay. Aber dieses Reden aus dem Glauben, das bewirkt etwas. Und wisst ihr, wo es meistens anfängt mit der Bewirkung? Bei mir. Es verändert mich. Ich glaube, ich rede. Und dieses eingeschlafen sein, vielleicht über Jahre hinweg im Glauben. Ich finde es so schön, wie das Paulus mal im Thessalonicher Brief diesen Thessalonichern auch sagt. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Damit meint er jetzt nicht den Schlaf an sich, der ist gut und wichtig. Und nüchtern meint damit auch nicht, dass man keinen Alkohol trinken soll, sondern er sagt, lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, moralisch, geistlich, sondern wachen und nüchtern sein, wach sein. Wie sind wir als Christen wach? Im Gebet, im andauernden Gebet. Und das Gebet schärft mich für mein Leben im Alltag, für die Situation, wo Gott mich reinstellt. Ob schwierige und gute, einfache, schlechte Situation. Ich werde durch das Gebet geschärft, weil ich mich ihm zur Verfügung stelle und vor allem, weil ich mich in die Gegenwart Gottes begebe. Darum ist Gebet das A und O. Lasst uns aufwachen. Vielleicht ist es die Zeit, die wir gerade erleben, damit Gott uns wachrütteln möchte. Durch persönliche Dinge, aber vielleicht auch durch die großen Ereignisse in der Weltgeschichte. Werdet wach. Was ist passiert? Dass wir wach werden und klar Schiff machen, um mit dem Evangelium fröhlich in diesen Sturm zu ziehen. Und nüchtern, wenn die Bibel über nüchtern spricht, meint sie mit Glaube und Verstand. Tiefen Glaube im Gebet, dass der Herr mein Gott ist, aber auch im Verstand zu wissen, was dran ist, was gut und richtig ist. Und der Verstand sagt mir, wir haben einen allmächtigen Gott, der dich und mich in der Hand hält, der dich durch und durch kennt, wirklich von ganzem Herzen liebt und sich nichts mehr wünscht als eine tiefe und innige Beziehung. Und die drücken wir durch Gebet aus. Es ist interessant, dass er übrigens diese Regensankündigungen Ahab bringt. Wir haben schon ein bisschen über Ahab gesprochen. Kein guter König, könnte man als Fazit nehmen. Und nichtsdestotrotz ist es Elia immer wieder der zu Ahab geht und mit ihm spricht. Und wisst ihr was? Ahab hört zu. Ahab macht es sogar, was Elia sagt. Nur wenn seine Frau auftritt, dann sieht es wieder anders aus. Aber Elia hat sich auch immer um diesen Ahab bemüht. Ihm war dieser König nicht egal. Und genau das ist es doch, dass wir als Christen uns um andere bemühen, lieben. Es fängt hier an, man soll den Glaubensgenossen Gutes tun, am meisten sogar. Aber es geht natürlich auch weiter, dass wir im Gebet stehen, praktisch werden und Menschen zur Seite stehen. Und dann geht Elia auf diesen Gipfel, ne, der Karmel. Das ist jetzt 546 Meter hoch, dieser Berg. Also es ist zu erklimmen, für manchen Wanderer nichts Besonderes. Aber er geht hoch und meistens in der Bibel im Alten Testament, wenn man in die Höhe geht, dann geht man zu Gott. Jesus zieht sich mit seinen Jüngern vor der Bergpredigt auch zurück. Er geht auf einen Berg. Wir dürfen jetzt nicht einen 8000 oder so, Mount Everest war das nicht. Aber er wollte hoch auf den Berg, weil da spricht Gott. Ich finde es so schön, dieser Gedanke, sich bewusst in die Gegenwart Gottes begeben. Und das ist heute unglaublich umkämpft, weil viele Dinge an sind, viele Dinge möglich sind, Handy, Rechner und so weiter. Wie oft mache ich morgens den Fehler, und den mache ich fast schon automatisch, dass ich, bevor ich ins Gebet gehe, meinen Computer anmache. Gehe ich hoch und sage, heute bete ich, jetzt bete ich, ja Jesus, beten, mache einen Rechner an, oh E-Mails, gleich mal beantworten. Ah, warum lasse ich ihn nicht einfach aus, als ob es die 5 Minuten ausmachen. Und genau das ist es, dieses Bewusstmachen. Und das machen die im Alten Testament immer wieder. Jesus macht es selbst. Ich begebe mich an einen Ort, wo man abgeschieden ist. Und dann fängt es an, ne? Da ging Ahab hin, er fängt an zu essen, immer gute Sache zu essen. Ich esse auch sehr gerne. Ne? Und dann geht der Elia da hoch und er beugte sich auf die Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Das ist übrigens keine Anweisung für eine Gebetshaltung. Ne? Kein Problem, da gibt es keine deutlichen Anweisungen, wie man beten soll. Es geht immer um die Herzenshaltung bei Gott. Aber es ist allen klar, auch allen Auslegern, dass Elia jetzt anfängt zu beten. Nochmal, er weiß, es ist ein Geräusch von Rauschen des Regens. Das ist wirklich ein Ausdruck dafür, es wird ordentlich regnen. Aber er sieht das noch nicht. Er erkennt das noch nicht. Es ist das tiefe Vertrauen im Gebet, Gott wird das tun. Ich nenne das Beten und Ausschau halten. Und genau das passiert hier. Er schickt immer seinen Diener hin, ne, 7-mal. Wir können die Strecke nicht bemessen, die der Diener öfters gehen musste. Aber auch alle guten Ausleger gehen davon aus, dass es eine längere Strecke war. Sonst hätte er es keinen Diener schicken können, sondern selber gucken können. Sondern wenn er jemanden schickt, war das nicht zu sehen für ihn. Das heißt, der Diener musste 7-mal hin und her rennen und immer wieder schauen. Geh doch hinauf und halte Ausschau auf das Meer hin. Nochmal hinauf, da war wahrscheinlich noch eine Ecke zu erklimmen. Beten und Ausschau halten. Oder lass mich mal so sagen, beten und gehen. Beten und aktiv werden. Aber immer in der ganz engen Verbindung mit dem Gebet, weil das ist unsere Zurüstung. Beten und handeln. Wie gehen wir in ein schwieriges Gespräch? Betend. Wie gehen wir in eine schwierige Situation? Betend. Das ist das, was der Thessalonicher meint mit Bete ohne Unterlass. Mach das Gebet zu deinem täglichen Brot. Und was ist denn Gebet? Red mit Gott. Und ihr wisst das schon. Gott will keine Neuigkeiten hören. Das kriegst du nicht hin. Gott will dich hören. Gott will sein Kind hören, weil er dich liebt. Und es ist dieses Ausschauhalten, sich auch in Bewegung, passt gut zum Wort beten, in Bewegung zu geraten, auf Menschen zuzugehen, im Gebet. Mach das, bete für die Menschen. Und es geht um dieses anhaltende Gebet. Ich habe es eingangs schon gesagt, ne? Dieses anhaltende Gebet, wo ich sage, ich will über längere Zeit für bestimmte Personen. Vielleicht gibt es jemanden in der Familie, der völlig zumacht mit dem Evangelium. Kenne ich persönlich auch. Ich sage es offen ehrlich, mein Vater. Ich kann mit ihnen über Jesus nicht reden. Der macht komplett zu. Der verweigert das Gespräch. Wir haben uns lieb. Also wir haben eine super Beziehung. Ich kenne das. Anhalten im Gebet bleiben. Ich bete täglich für den Mann. Und ich hoffe noch ein paar andere auch. Die können mich gerne unterstützen. Kann ich gerne brauchen. Aber dieses anhaltende Gebet und immer wieder zu gehen und immer wieder bereit sein, Gespräche zu führen, Ausschau zu halten, was Gott vielleicht da tut. Und genau das ist es mit diesem Gehen, Hingehen. Ich halte Ausschau, ob Gott nicht irgendetwas getan hat im Herzen. Ich halte Ausschau, ob Gott nicht den Menschen in Bewegung geraten hat, geraten ließ. Ausschau und beten. Ich glaube, dass eine gute Gebetshaltung in Römer 12, 12 steht. Das steht in Hoffnung, freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Ne, in Hoffnung. Ich finde es so schön, wir dürfen immer hoffen. Egal, was jetzt auch gerade passiert. Und es kann ganz individuell in deinem Leben sein. Vielleicht hast du Probleme am Arbeitsplatz. Vielleicht hast du Geldsorgen. Vielleicht ist da Sünde in deinem Leben, was wirklich die Herrschaft immer wieder übernimmt, wo du dich fragst, was soll das denn? Ich müsste das doch schon lange abgelegt haben. Vielleicht gibt es Probleme mit Menschen, mit der Familie. Es gibt so viele Dinge. Dann gibt es die großen Ereignisse. Die machen es uns ja gerade auch nicht einfach. Aber wir haben immer die Hoffnung, dass da ein guter Gott ist. Und zum Hoffnung möchte ich euch gerne Jeremia 29,11 vorlesen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Gott hat gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens. Und das ist dieser Friede, der im Philipperbrief auch steht, der höher ist als jede Vernunft. Jeremia war übrigens 20 Jahre alt, als er berufen worden ist. Also keine Angst, wenn man jung ist und diese Gebetserhörung hört und sagt, Gott will mich gebrauchen. Das gibt es immer wieder in der Bibel. Und er hat 40 Jahre gedient und in seiner Zeit war Krieg. Da wurde letztendlich das Südreich, 586, 587 vor Christus zerstört. Und dann wurde er nur nach Ägypten verschleppt. Und dann hat man 23 Jahre, hat ihm keiner zugehört. Also das nenne ich mal schwer. Also wenn mir jemand gesagt hätte, lieber Marcel, du kannst bei uns anfangen, Gehalt, naja, schauen wir mal, aber das gucken wir mal, was du kannst. Aber dann 23 Jahre wird dir keiner an deiner Arbeit zuhören. Die Gemeinde wird aufstehen und gehen, 23 Jahre lang. Ich würde nochmal überlegen, ob ich nicht zur Post gehe. Ob das nicht wirklich noch meine Berufung ist. Übrigens, was ich so schön finde, Jeremia, er war auch nicht immer froh über seine Berufung. Aber Gott hat ihm Trost gespendet, immer und immer wieder. Und vielleicht ist es genau deine Situation. Ich habe keine Hoffnung, aber Gott hat gute Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Egal, was gerade ist, das ist nicht der Gedanke Gottes, dass Unheil passiert über dich. Dass die Dinge passieren natürlich, das muss uns bewusst sein. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Merkt man jetzt gerade in großen Ereignissen. Aber er sagt, ruft mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. In Hoffnung freut euch und die Hoffnung kann euch keiner nehmen. Wir haben immer Grund zur Freude. Eigentlich müsste man vorne an der Tür stehen. Ne? Paul, neuer Gedanke, wo bist du? Paul, du bist da, ich sehe dich. Und nur wer grinst, darf rein. Vielleicht können wir noch mit ein paar Witzen das Ganze auffrischen, geschmackvolle Witze. Aber eigentlich müssten wir doch die Freude, die uns keiner nehmen kann. Ich denke immer an das Zitat von Nietzsche. Ne? Würden die Christen nur erlöst leben, ich würde glauben. Erlöst für die Ewigkeit. Diese Hoffnung haben wir. Darum können wir uns auch immer freuen. In Bedrängnis hart aus. Das ist das, was wir vielleicht gerade erleben. Dann sollen wir ausharren, festhalten, im Gebet stehen, in den tiefen Zuversicht, dass ich einen Herrn habe, der alles in der Hand hat. Ne? Und ich finde es so schön, 2. Korinther 12, 9, guter Vers. Ne? Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Da, wo du schwach wirst, da, wo du zugibst, auch schwach zu sein, da kommt seine Kraft zur Vollendung. Weil wir dann bereit sind, auch abzugeben und nicht mehr führen, zu leiten oder zu diktieren, sondern ihn machen lassen. In Bedrängnis hart aus. Und ausharren ist reine Geduld. Aushalten auch die Situation. Und im Gebet haltet an. Lasst Gott stark sein im Gebet. Ohne Unterlass. Ausharren. Ich freue mich, dass wir heute Abend beten können. Und es wird wahrscheinlich noch öfters eine Veranstaltung sein, die wir machen. Weil ich glaube, dass wir in Zeiten gehen, wo wir mehr Gebet brauchen. Theologie haben wir alle, könnt ihr alle lesen. Aber Gebet ist genau das, was wir brauchen für diese Zeiten. Für deine persönlichen Zeiten, aber auch für die großen Ereignisse. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die betend in diese Ereignisse geht. Und nicht stundenlang über Politik schimpfen. Übrigens ein kleiner Tipp, was ich gestern gemacht habe. Ich gucke ja auch gern Nachrichten, aber die sind gerade nicht besonders erbaulich. Vor allem, wenn man dann manche Herren sprechen sieht. Kleiner Tipp, lass mal im Hintergrund Lobpreis laufen. Das lockert die ganze Situation unheimlich auf. Wenn du plötzlich hörst, allmächtiger Gott hat alles in der Hand und du siehst da, wie ein Mann spricht, ich nenne ihn jetzt beim Namen, fängt mit Pean und Utin auf und er spricht, wie das dann anfängt und alles schief geht und dann hörst du hinten, da ist ein Name, der über allen Namen steht. Das war fast schon, also schön ist das falscher Begriff, aber es war sehr ermutigend, weil ich wusste, ich habe einen Gott, der steht über allem. Hat mir persönlich sehr gut getan, müsste ich vielleicht bei manchen anderen Sendungen auch machen oder sie gar nicht angucken. 7-mal hin und her und Elia wusste, es wird regnen, strömenden Regen geben. Und dann, und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes. Jetzt sagen viele, der hat so gemacht und dann war das schon eine riesige Wolke, aber auf die Entfernung war das eine kleine Wolke. Wisst ihr was, es spielt gar keine Rolle, ob das eine kleine Wolke war, so groß wie die Hand eines Mannes, oder ob die wirklich schon größer war, spielt gar keine Rolle. Aus dieser einen Wolke wird ein gigantischer Sturm nach 3,5 Jahren. Und Elia hat das geglaubt. Darf ich dich heute Morgen fragen, woran glaubst du eigentlich und glaubst du, dass Gott zum Ziel kommt, ganz persönlich in deinem Leben, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, ganz persönlich für uns als Gemeinde, wenn wir uns als Gemeinde ihm zur Verfügung stellen und ganz persönlich in der Weltgeschichte. Aber mach dir in dieser Situation mal klar, was Gott aus Gehorsam machen kann, wenn wir bereit sind zu gehen, zu beten, ausdauernd. Und immer wieder Ausschau zu halten, uns hinzubewegen, was Gott daraus machen kann. Und wie schon gesagt, ich bleibe mal bei dieser kleinen Wolke. Was Gott aus diesem Kleinen machen kann, aus einer kleinen Wolke wird ein Sturm. Aus einem einfachen Gespräch kann eine lebensverändernde Situation geben, dass man sieht, wer wirklich Gott ist. Aus dem Gebet kann starker Glauben entstehen. Aus einem Gespräch bewegt sich was. Plötzlich ist man bereit, Vergebung zu leben, Versöhnung zu sein, all diese Dinge. Ne? Plötzlich ist man bereit, vielleicht auch Buße zu tun. Liebe Gemeinde, vielleicht ist es für uns auch dran, darüber nachzudenken, wo müssen wir Buße tun? Und Buße, das ist nicht die Selbstgeißelung im Garten, sondern das ist die Aufforderung Gottes zur Sinnesänderung. Wo liegen wir falsch mit seinen Geboten? Wo missachten wir seine Gebote, die er uns in Liebe anvertraut hat? Wo sehen wir Dinge vielleicht auch theologisch falsch? Und da müssen wir uns prüfen. Und das ist immer wieder gut, dass wir das auch machen, mit der Bibel unterm Arm. Wie steht es gerade? Und wo steht was in der Bibel? Und wie machen wir es? Und vielleicht ist es dran für die Sinnesänderung im Leben. Und nochmal, wir sind eine Gemeinschaft, nicht uns zu verurteilen, sondern wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, und uns stärken, lieben, aufrichten. Und wir haben manchmal Angst vor dieser Buße, weil es heißt ja, oh, ich mache nicht alles richtig und das ist dann falsch. Und was sagt dann der Marcel oder Samuel und der Willi? Dann kommen die Ältesten zusammen und tuscheln über mich. Wir sind da, uns aufzurichten in Liebe. Und ich kann euch eins sagen, wenn wir uns gegenseitig aufrichten, Sünder richtet einen Sünder auf. Da gibt es niemanden, der erhaben ist und über diesen Dingen steht. Weder ich noch sonst irgendjemand. Wenn jemand das anders sieht, können wir gerne nach dem Gottesdienst drüber reden. Aber das ist es. Und vielleicht ist es die Zeit zu fragen, was wollen wir, wer sind wir und wer ist Jesus in meinem Leben? Und hat Jesus diesen Platz im anhaltenden Gebet, den er haben muss, um wirklich der Herr zu sein? Er ist der Herr, das ist ja das Schöne. aber ist er auch in deinem Leben da? Hiob sagt am Tiefpunkt mal in Hiob 19,25, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als letzter wird er über den Staub stehen. Staub steht natürlich im Alten Testament für Tod, man zerfällt. Und er sagt, mein Erlöser lebt. Lebt der auch in deinem Leben? Ist er da aktiv? Bist du bereit, diesen Sturm, den Gott da auch kommen lässt, im Gebet zu erwarten? Wir leben in sehr bewegten Zeiten, aber es hat mit einem angefangen, der von gleicher Gemütsbewegung war wie du und ich. Es war nicht der Elia, der übers Wasser ging gleich oder der irgendwelche Wunder tat. Es war der Elia, der gesagt hat, ich will glauben, beten, vertrauen auf den einen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, und nochmal, gar nicht lieblos, gar nicht, wie läuft's und so, wir müssen jetzt ein Gradmesser, wo sind deine Werke? Das ist nicht das, was Gott gesagt hat. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Aber an die Frage an dich heute Morgen, was hält dich ab, ganz fest in Christus zu sein, ganz fest zu glauben? Zweifel, Sorgen, Ängste? Das Interessante ist, die Bibel weiß ja auch, was man damit machen muss. Ne? Habt keine Furcht, wie oft kommt es in der Bibel vor? Manche sagen, ja, ich habe es noch nicht gezählt, so viele Tage, wie es im Jahr gibt, so oft kommt es vor, hab keine Angst, hab keine Furcht. Für jeden Tag einmal. Ich habe es noch nicht gezählt. Aber was hält dich ab? Sünde? Dann bitte um Vergebung, geh fröhlich weiter. Ist es Angst? Was hält dich ab, ganz in fest in Christus zu machen? Und ich freue mich, dass wir uns gegenseitig im Gebet auch stärken dürfen, um fest in Christus zu sein. Für unsere Geschwister dürfen wir beten. Für uns hier als Gemeinde, für den Ort Jettingen. Ja, die Menschen sollen Jesus kennenlernen und Jesus hat uns hier reingestellt, dass sie uns kennenlernen durch uns. Das finde ich übrigens einen schönen Auftrag. Wir dürfen für Geschwister in der Ukraine beten, da können wir beten. Wir haben es ja letzten Mittwoch schon gehört, da tut Gott Wunder, da verschwinden dann einfach Raketen, die auf irgendein Haus abgezielt sind, aber sie schlagen nicht ein, sie sind einfach weg. Gott ist da und Gott wirkt. Wir dürfen für Politiker beten, auch für die, die uns jetzt vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, gerade für die. Wir dürfen für Andi und Esther bei WDL beten, große Verantwortung, das in Osteuropa zu führen und zu leiten und für Weisheit. Aber es ist auch diese Stärkung Gottes, für die wir immer wieder beten dürfen, woran wir uns erinnern dürfen. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Nicht kann, sollte, sondern wird. Und es muss im Gebet erarbeitet sein. Ich möchte euch einladen, heute Abend zu kommen, dass wir gemeinsam beten. Ich möchte euch einladen, dass wir wirklich diese Dinge vor Gott bringen, die jetzt gerade groß in der Weltgeschichte sind. Und wir müssen eine betende Gemeinde werden, so wie Elia. Beter, von gleicher Gemütsbewegung, aber sein Gebet hat was bewirkt. Und nochmal, Gebet bewirkt etwas und wenn es bei uns etwas bewirkt, dass wir uns verändern und uns von ihm berufen lassen für den Dienst. Und ich möchte auch hier zum Schluss, bevor wir dann ins Abendmahl übergehen, Hebräer 10,23 nochmal lesen. Nochmal, ich habe ihn schon öfters gelesen, ihr wahrscheinlich noch nicht heute Morgen. Aber haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und da fordert uns der Hebräerbrief auf, haltet fest an der Hoffnung. Gott hält sein Wort. Und wir können uns darauf verlassen, an die Verheißungen, die da sind. Und liebe Geschwister, ich habe auch Kinder und ich habe Angst, was auf die Kinder noch zukommt. Wir sind am Anfang von etwas. Es kann wieder abebnen, es kann auch ganz hoch eskalieren, dass irgendwann mal meine Söhne in den Krieg ziehen müssen. Ich habe Kinder für die Zukunft, ich habe auch Angst. Aber ich weiß, dass da einen gibt, der sein Wort hält. Und ich will an dieser Hoffnung festhalten, im Glauben und Vertrauen. Und genau dafür dürfen wir beten.